Deswegen glaube ich oder bin ich der Meinung, dass Bürgerbeteiligung oder Anrainerbeteiligungen, also Leute, die direkt vor Ort sind, zwingend geboten ist und, sagen wir mal so, erstmal von eine konzeptionelle Pflicht ist. Und dieses sich drum kümmern und wir nehmen die Leute mit, wir schaffen da Angebote und wir schaffen sie auch unabhängig von der sozialen Ausstattung. Leute mit wenig Geld, die versuchen wir ebenso mitzunehmen wie Leute mit mittleren Einkommen oder mit höheren. Ich glaube, da liegt ein eigentlicher Ansatz drin. Und mir ist es eigentlich egal, ob am Ende dabei eine Akzeptanz rauskommt, sondern mir ist wichtig, dass die Leute vor Ort spüren, wir interessieren uns dafür. Und das finde ich den großen Nachteil von § 6 EEG, ist einfach, dass das Geld nicht schnell genug wieder zurückkommt und dass der Aufwand, um das zu machen, dann doch nicht so klein ist.
Wind- und Solarparks sorgen inzwischen für einen Großteil unserer Stromversorgung. Anders als Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke sind sie dezentral und überall im Land sichtbar. Da erscheint es eine gute Idee, dass die Menschen, die sie sehen, auch von ihnen profitieren. Aber welche Beteiligungsform ist die beste? Um das zu diskutieren, begrüße ich Walter de la Barre in unserem Podcast-Studio in Berlin. Das ist, was jetzt passieren muss. Ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Ich begrüße zu unserem Podcast heute ganz herzlich Professor Walter de la Barre von REZ. Er ist Experte für Betriebsführung und kaufmännischer Geschäftsführer und wir sprechen heute über Bürgerbeteiligung. Es ist ja so, dass Planer sich Gedanken darüber machen müssen, wo sie ihren Windpark hinbauen, dass dort auch die Nachbarn, die Anwohner beteiligt werden, weil Beteiligung Akzeptanz schafft. Und deshalb überlegt man, welche Möglichkeiten man dort hat, die Bürger zu beteiligen. Walter, was empfiehlst du? Was sind deine Erfahrungen? Wie kann man Bürger am besten beteiligen?
Indem man sie beteiligt. Das ist immer, ich denke das ein bisschen von der anderen Seite her. Mir geht es gar nicht darum, Akzeptanz zu schaffen. Weil die kann ich ja weder durch Überzeugung noch durch Überredung noch durch irgendwelche Argumente oder irgendwas anderes erschaffen, sondern sie ist eben auch ein Teil unserer gewohnten Lebenswelt. Wenn ich Sachen gewöhnt bin, dann akzeptiere ich die auch. Wenn ich Sachen nicht mag, dann werde ich sie nie akzeptieren. So, da werde ich bis mein Leben lang daran arbeiten, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr loswerde. Einfach, ich mag sie einfach nicht. Und wenn einer tatsächlich Probleme mit so einem Windpark hat, wird er die wahrscheinlich auch lange haben. Er wird sich nicht davon überzeugen lassen, dass es vielleicht doch eine gute Sache ist. Wenn jemand unentschieden ist, ist es ein bisschen eine andere Geschichte, aber vom Grundsatz glaube ich eigentlich, ist der Ansatz, Akzeptanz über Beteiligung zu schaffen oder entsprechend Leute mit in die wirtschaftliche Vorteile mit reinzunehmen, ist schon, kann man machen, aber man sollte das nicht so zum Schwerpunkt machen, weil ich glaube, das geht eigentlich nach hinten los. Ich würde einen anderen Ansatz, oder ich bevorzuge einen anderen Ansatz, nämlich der tatsächlich dahin geht, zu sagen, unsere Betriebsstätten, also die Windparks, Solarparks, BKWs, wie auch immer, stehen da im Gelände. Und das ist etwas, was tatsächlich ja historisch relativ neu ist. Einer unserer ersten Windparks, an dessen Umsetzung ich beteiligt war, ist in den 90er Jahren in der Gegend von Halle gebaut worden. Czornowitz heißt der Ort, Höhe Golpa heißt das Projekt, das ist eine Braunkohlehalde. Und wenn man die Ecke kennt und ein bisschen auch Geschichte, Energiegeschichte kennt, weiß man doch, dass dort das Kraftwerk Czornowitz gestanden hat. Ein großes Braunkohlekraftwerk, deswegen gibt es da heute auch eine Abraumhalde. Und dieses Braunkohlekraftwerk war tatsächlich seinerzeit unglaublich akzeptiert, weil die Leute davon gelebt haben. Ich selber komme aus dem Rheinischen Braunkohlerevier, bei mir heißt es immer noch Rhein-Braun, so müssen manche Sachen vergehen nicht, ist heute ein anderer Konzern, der Konzern heißt heute anders. Und auch bei Rhein-Braun ist es so, es gibt dann halt ein Kraftwerk oder zwei, da gibt es das Loch in der im Boden, da guckt man rein und es findet ist erstmal beeindruckend, ein Riesenloch. Guckt dann tief rein und guckt auch weit rein und dann hat man diese Riesenbagger, die zum Teil in Lübeck auch, glaube ich, gebaut worden sind. Da habe ich ja später gearbeitet, durfte mir dann die Produktionsstätten nochmal anschauen. So, also es ist wirklich ein beeindruckendes Thema, aber es ist tatsächlich nur an einer Stelle. So, und damit ist gut. Deswegen haben die Leute drumherum damit zu tun, aber sonst keiner. Also ähnlich ist das mit den Kernkraftwerken ja eigentlich genauso. Da gab es halt so 10, 15, wie auch immer, wie wir da gehabt haben. Und im Grunde genommen hat die gesamte deutsche Bevölkerung davon ja nichts mitbekommen, weil die Stadt halt irgendwo möglichst weit weg von größeren Orten. Kalkar ist halt irgendwo am Niederrhein da hinten, wer kommt denn da schon hin, außer beim Durchfahren. Das ist halt ein bisschen abseits gelegen. Heute hat man eine ganz andere Situation. Da stehen die Dinger überall rum. Ein paar tausend Windkraftanlagen, Solaranlagen überall, die von mittelständischen Unternehmen betrieben werden, teilweise von Genossenschaften, teilweise von Bürgergesellschaften. Der berühmte Münchner Zahnarzt ist auch manchmal daran beteiligt, dann auch der Handwerker von nebenan. Also von einer Haufen Leute, die da Geld reingesteckt haben, einmal, weil sie Geld verdienen wollen und zum anderen, weil sie eben auch die Erneuerbaren fördern wollen. So, das ist immer so eine doppelte Mischung, die da von den Leuten ihr Geld holen.
Genau.
So. Und das ist auch ehrenwert. Aber es ist eben auch eine Konstruktion, die dazu führt, dass die Leute, die vor Ort sind, eigentlich auf einmal da was hingebaut bekommen, das sie nicht kennen und von dem sie erstmal nichts haben. Weil ob da jetzt Gewerbesteuer kommt, geht bei denen ja vorbei. Das merkst du ja erstmal nicht. Wenn die Ausgleichsmaßnahmen merkst du nur bedingt, dass die einzelnen Bürger was davon haben, ist halt nichts. Ne? So. Deswegen hat man darüber nachgedacht, das war ja auch der Ansatz der Bürgerwindparks aus den 90er Jahren, man beteiligt die Bürger relativ in die Breite und hat dabei auch relativ viele Leute erreicht, bis halt zu den kleinen, Anführungsstrichen, kleinen Handwerkern, also Leute, die so ein bisschen mal 20.000, 30.000 D-Mark, dann Euro vielleicht über hatten. Aber du hast natürlich schon ein paar Leute zurückgelassen, die eben dieses Geld nicht hatten. Und da meine ich, musste der Ansatz der Bürgerbeteiligung so ein bisschen anders gemacht werden. Um nochmal darauf zurückzukommen, was eben die großen Projekte, wie zum Beispiel Rhein-Braun oder auch hier Körper anders gemacht haben, ist, die waren im Ort, in dem sie saßen, eben auch tatsächlich präsent. Die Stadt Grafenbruch hat, sagen wir mal, von der Infrastruktur, von den Ausstattungen, von den Vereinsleben hat unglaublich von dem Unternehmen profitiert, weil es einfach präsent war, es hat gespendet, die Leute waren da, die Leute, die da gearbeitet haben, wohnten da. Da war eine unglaublich starke Integration. Das haben wir aber nicht. Du hast da einen Windpark stehen, die Gesellschaft, die Geld reingegeben haben, sind über die Bundesrepublik verstreut oder sind bei modernen Windparks entweder selber wieder große Konzerne oder sitzen irgendwo international, weil sie international über Beteiligungsfonds Geld reingegeben haben. Das wird dann irgendwo, gibt es da eine Zentrale. Dann gibt es einen Betriebsführer irgendwo, ne, aber der ist, sind halt alle nie vor Ort. Selbst so regionale Unternehmen wie Enertrag, UKA, auch die MLK-Gruppe, die da am Rheinischen sitzt, im zweiten Schwerpunkt in Brandenburg hat, kann nicht überall sein. Die haben halt dann ihr Schwerpunkt und dann sind sie so 20, 30, 40 Kilometer, bist du schon wieder weit weg. Und das ist so ein struktureller Nachteil, den du im Vergleich zu den alten Projekten hast, die so zentral waren, dass du ja in der Fläche nicht überall präsent sein kannst.
Und trotzdem, du kannst auch nicht überall Jobs schaffen in dem Maß, in dem
es Kohle gibt. Nee, kannst du nicht, ne? Weil an einem Windpark gibt es keine Jobs für die Leute direkt vor Ort. Du kannst ein bisschen Geld da lassen, indem du dann, wenn Schilder gebracht werden oder wenn dann irgendwelche Sachen vor Ort, die Maat gemacht werden muss, das sind aber relativ wenig Leute. Du lässt natürlich Geld über die Pachten da, was jetzt schon wieder in den Geldkreislauf vor Ort eingebaut wird, was auch zu Wohlstand schafft. Das schafft aber auch wieder Ungleichgewichten. Und dann hast du halt auf einmal eine Situation vor Ort, die durch diese Struktur bedingt wird, die sehr, sehr schwierig werden kann. Da gibt es die was davon haben, vor Ort halt ein paar, irgendwo auch noch ein paar. Und dann gibt es die, meinetwegen auch die vielen, die nichts davon haben. Und da fängt es an interessant zu werden, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt mal umkehre und sage, pass auf, ich habe die Betriebsstätte vor Ort, ich bin dann auch verantwortlich dafür, dass ich da, wenn ich da vor Ort bin, dass ich die Leute vor Ort auch irgendwie mitnehme, dass ich denen auch zeige, pass auf, wir fühlen uns auch ein bisschen verantwortlich für das, was wir tun. Wir sind nicht nur dem abstrakten Gebilde Energiewende verpflichtet, sondern euch allen irgendwie auch, weil wir sind ja auch irgendwo alle woanders eben, aber in diesem Fall auch. Deswegen glaube ich oder bin ich der Meinung, dass Bürgerbeteiligung oder Anrainerbeteiligungen, also Leute, die direkt vor Ort sind, zwingend geboten ist und, sagen wir mal so, erstmal von eine konzeptionelle Pflicht ist. Das kostet auch Geld, das kostet auch Engagement. Es ist auch nicht immer einfach umzusetzen. Du kriegst auch nie die Distanz ganz weg. Weil ich sitze in Berlin und wenn ich da mit jemandem in Jakobsdorf oder in Erkelenz oder irgendwo sonst im Gelände in der Eifel telefoniere, bin ich immer noch ein paar hundert Kilometer weit weg. Aber trotzdem schaffe ich es mit bestimmten Maßnahmen, den Leuten zu zeigen, dass wir uns trotzdem kümmern. Und dieses sich drum kümmern und wir nehmen die Leute mit, wir schaffen da Angebote und wir schaffen sie auch unabhängig von der sozialen Ausstattung. Leute mit wenig Geld, die versuchen wir ebenso mitzunehmen wie Leute mit mittleren Einkommen oder mit höheren. Ich glaube, da liegt ein eigentlicher Ansatz drin. Und mir ist es eigentlich egal, ob am Ende dabei eine Akzeptanz rauskommt, sondern mir ist wichtig, dass die Leute vor Ort spüren, wir interessieren uns dafür. So, und das ist das, glaube ich, der Ansatz, der für mich eigentlich viel weiter trägt, als diese sehr gut gemeinten Projekte in irgendeiner Form eine Bürgerbeteiligung vor Ort zu machen, die sie auch wirtschaftlich an den Wind. Deswegen muss man Sachen ausprobieren. Und da finde ich, da sind wir an dem Punkt, was gibt es da für Maßnahmen, was ist gemacht worden? Meine Kritik an den klassischen Beteiligungsmöglichkeiten ist, dass sie zum einen immer wieder nur die Leute mitnehmen, die Geld haben. Das geht bis in die Genossenschaften rein. Und zum anderen die Risiken, die in einer direkten Beteiligung vorhanden sind oder existieren, schon klar machen, aber nicht klar genug machen. Mal von den sonstigen Strukturen mal abgesehen. Ich kann einem Normalsterblichen nicht klar machen, warum die steuerlichen Ergebnisse einer Gesellschaft an eine GmbH und Co. KG beim Gesellschafter anfallen und nicht bei der Gesellschaft. Das kann ich dem nicht klar machen, weil er da nicht für ausgebildet ist.
Genau, aber wenn man so zumindest sagt, hör mal, wenn du dein Geld hier anlegst, dann kann es auch im ganz schlechten Fall sein, dass du es verlierst.
Ja, aber wir sind alle Menschen. Wenn wir jemandem was geben, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, wir geben jemandem Geld, damit er das vermehrt, dann blenden wir die Risiken aus. Und wenn dann Jahre später tatsächlich ein Risiko trifft, wir haben jetzt zwei windschwache Jahre, die Gesellschaften, die freie Beteiligungen haben, aber auch die Professionellen, leiden sehr stark unter diesem Windmangel. Die haben damit zu kämpfen. Mhm. Also der Juni hat ja wunderbar angefangen. Ich habe mir jetzt Zwischenzahlen geben lassen. Wir landen wahrscheinlich bei 60% der Prognose im Schnitt. Und zwar vor allem in Ostdeutschland, nicht ganz so schlimm in Westdeutschland. Da sind wir noch nahe genug am Atlantik dran. Das geht jetzt aber schon seit 2 Jahren so. So eine Phase, Schlechtwindphase, habe ich bin seit Mitte der 90er dabei, noch nie erlebt. Kennt keiner in der Branche, kennt keiner außerhalb der Branche. Das kann ich auch keinem erklären. Ich habe Beteiligungen, da muss ich den Leuten erklären, warum denn die Erträge nicht so sind, wie sie prognostiziert worden sind. Wind, der kommt, wie er will oder wie die Bedingungen sind, ist für die Leute tatsächlich zu abstrakt. Sogar bei großen Beteiligungsunternehmen ist das so, dass die fragen, wieso sind die Erlöse nicht so, oder die Erträge und Erlöse nicht so, wie prognostiziert. Ja, das ist eine Prognose. Und die geht auf bestimmte Erfahrungswerte zurück, die dann extrapoliert werden. Ja, mit bestimmten Eckdaten. Die können auch daneben liegen. So, und dieses Risiko, das Risiko kriege ich im Nachgang ganz schlecht vermittelt. Und dann wird auch personalisiert. Das muss ich dann aushalten, dafür werde ich bezahlt, wenn man so will, wenn die Leute dann sauer sind. Deswegen neige ich zu anderen, also ich, das doppelte Moment, die müssen Geld mitbringen und es kann schiefgehen. Und das Risiko ist aber da. Es muss nicht schiefgehen, es gibt Projekte, die wunderbar laufen.
Also was würde man Bürgern empfehlen, damit sie möglichst ist ein sicheres Projekt auswählen, in das sie ihr Geld stecken? Also müssten sie erst mal nachforschen, wie gut die Windparkbedingungen sind?
Du kannst, wenn du dich als Gesellschafter beteiligen willst, kriegst du ein Prospekt. Und wenn es diese klassischen Beteiligungen sind, die wir aus den Bürgerwindparks der 90er Jahre sind, der ist BaFin, da gibt es ein Prospekt, begutachten durch die BaFin, und der Prospekt muss ausführlich genug sein, der muss die Daten enthalten, der muss mindestens 2, mittlerweile 3, vielleicht auch 3 Windgutachten enthalten, es müssen ausreichende Abschläge gemacht werden, also es gibt schon relativ viel Informationen, und es gibt die Pflicht des Anbieters, in solchen Prospekten nichts zu verheimlichen. Um ein korrektes oder sagen wir mal einigermaßen belastbares Angebot anzunehmen, muss ich sehr tief reingucken. Wenn ich das nicht kann, weil ich dafür nicht ausgebildet bin oder weil die Daten in der Tiefe mir nicht vorliegen, ich fange ja auch nicht an, ein Windgutachten zu prüfen, das kann ich doch gar nicht, bin ich gar nicht für qualifiziert, könnte ich auch in der Form nicht. Ne? Muss ich hingehen und mir Plausibilitätselemente zusammensuchen oder ich gehe in andere Beteiligungsformen rein. Da ist jetzt über lange Jahre hin das Thema Nachrangdarlehen angespielt worden, was jetzt wieder hochkommt, weil ich bei den Nachrangdarlehen mit relativ kleinen Beträgen rein kann. Ich habe eine Festverzinsung, die haben eine bestimmte Laufzeit. Ich bin nicht an der Gesellschaft beteiligt. Ich kriege nur von der Gesellschaft Geld, ich kriege nur festes Geld. Mein Risiko ist anders als das Gesellschaft. Es wird auch nicht bei mir versteuert. Ich kriege die Zinsen abzüglich der Zinsabschlagsteuer schon ausgezahlt. Steuerlich gesehen kein Nachaufwand. Alles schick. Es bleibt immer noch das Risiko, dass der Windpark, mit dem ich das, oder Solarpark, mit dem ich das mache, nicht gelingt und dass der am Ende diese Zinsen und die Rückzahlung auch des Vermögens der Einlage nicht zahlen kann, dass das Thema bleibt. Und deswegen kommt es darauf an, ob ich einen seriösen Anbieter habe.
Okay, und ihr habt gerade so ein Projekt, wo ihr so ein Nachrangdarlehen anbietet?
Wir haben gerade, also es gibt in NRW ja die Verpflichtung, Bürgerbeteiligung zu machen, gibt es in anderen Ländern auch. Es gibt in diesem Fall, das ist bei Korschenbruch in der Nähe von Mönchengladbach, zwischen Rhein und Mönchengladbach so gelegen. Windpark selber ist, glaube ich, auf dem Nachbar, ist ein Griffenbrucher Gebiet. Aber das ist das Areal in der Gecke. Da gibt es jetzt ein Nachrangdarlehen, wo wir 1 Million Euro einsammeln wollen. Wird mit 4,5% oder 5%, je nach Laufzeit, verzinst. Finde ich eine interessante Dinge. Ich werde selber da Geld jetzt reinlegen müssen, weil ich doch 5% Zinsen kriege. Wo kriege ich die auf dem Sparkonto? Tagesgeld kriege ich die auch nicht. Muss ich die ins Festgeld legen? Weiß ich auch nicht, ob ich die so viel kriege. Kriege ich eher 2%. Muss ich mit, wenn ich 4,5 oder 5 haben will, muss ich ein gewisses Risiko einlegen. In dem Fall hätte ich den Vorteil, ich verwalte das Ding selber, weil das bei uns in der Betriebsführung ist. Ich weiß, was da passiert. So, und wenn ich das weiß, was da passiert, habe ich das viel besser in Kontrolle. Deswegen werde ich das auch tatsächlich ausdrücklich tun und ausdrücklich auch zeigen, ich lege da Geld rein. Ja. Einfach um den Leuten zu zeigen, und ich kann es mir auch nicht leisten. 5.000 Euro sind auch für mich viel Geld. Wenn ich da 5.000 Euro reinlege, und darüber denke ich gerade nach, ist das ein Teil der Absicherung meiner Kinder für die Ausbildung. Und deswegen soll er auch ein bisschen was machen und ich vertraue dem.
Ich könnte jetzt dich noch ganz viel zum Thema Betriebsführung an dieser Stelle fragen. Was kann man da rausholen noch? Aber wir müssen noch mal ganz schnell die Kurve zurücknehmen zu denen, die nicht so viel Geld haben und nichts anlegen können in einen Windpark und die vielleicht mit einem Stromtarif.
Ja, lass mich noch ganz kurz zu dem Thema Nachrangdarlehen und vielleicht auch Genossenschaften. Die Genossenschaften sind ja quasi die Erben der Bürgerwindparks der 90er Jahre, die zwei schöne Vorteile haben. Sie sind steuerlich etwas anders angelegt. Du hast keine Steuernachsorge. Also ein Privatmensch, der den Steuerbescheid nach 4 Jahren kriegt, er soll nochmal Steuern zahlen für eine Anlage, für einen Vorteil, den er da und da gehabt hat. Das ist immer unschön. Das will kein Mensch haben. Und bei den Genossenschaften, die werden so behandelt wie die GmbHs, ist das schon alles geregelt. Da ist der Gewinn darin gefangen und wenn die eine Ausschüttung kriegen, wird die Kapitalertragssteuer gleich abgezogen. Sie haben nichts damit zu tun. Also einfaches Verfahren. Und die Genossenschaften haben ja dieses One-Man-One-Vote-Geschichte. Also jeder, der Genosse ist, hat eine Stimme. So, und nicht nach seinem Anteil. Das ist eine schöne Geschichte, weil sie natürlich unabhängig von der Einlage den Einfluss gewährleistet, dann muss sich halt die Mehrheit der Genossen über Sachen einig werden. Das ist ein gutes Prinzip, das aber daran hängt, dass die Genossen, die Leute, die daran beteiligt sind, auch teilnehmen. Und das hat eben zwei Seiten, dass du den Zwang hast, es müssen viele teilnehmen, damit du bestimmte Dinge auch ändern oder verändern oder bewegen kannst. Das ist aber Aufwand für die Leute. Man muss sich das Problem der direkten Demokratie, und ich komme aus so einer Denklogik raus, ist ja meine politische Agenda her, hat immer den Nachteil, ich muss das alles selber machen. Und ich bin über die repräsentative Demokratie an der Stelle mal ganz froh, weil soll das die Regierung machen? Und wenn die mir nicht gefällt, wähle ich sie ab. Oder ich gebe zumindest meine Stimme dafür ab, dass sie abgewählt werden. Wenn ich den ganzen Kram auch noch selber machen müsste, dann wüsste ich nicht, was ich mit meinem Privatleben anfangen sollte oder sonst was. Ist schon voll genug. Also das ist der Nachteil der Genossen, die brauchen unglaublich viel Zeit. Und dann aber mit der Zeit flattert so ein bisschen aus, also das Engagement wird immer geringer. Das war bei den Bürgerwindparks genauso. Es sei denn, da soll was verkauft werden, dann sind sie wieder alle da. Weil dann geht es ja um eigene Interesse. Also das ist ein schönes Modell, finde ich auch interessant, muss sich noch bewähren, das ist die eine Seite. Bei den Nachrangdarlehen hast du den Riesenvorteil, dass du auch mit relativ wenig Geld, also 500 Euro oder 250 Euro, die man da einlegen kann, können sich sehr viele Leute leisten. Das heißt, die Schicht der Leute, die da mitgenommen werden, ist schon deutlich größer als bei diesen, ich muss mindestens 15 oder 20.000 Euro einlegen, ja. Projekten. Ne? Das ist ja tatsächlich, das ist ja misslich, weil die 20.000 Euro muss ich ja verloren geben können. Bei 500 Euro tut weh, aber tut nicht so weh. Und es können das können mehr Leute. Das finde ich schon mal einen guten Ansatz. Mit der festen Verzinsung umso besser. Mit dem Risiko, bei einer hohen Verzinsung ist das halt so. Muss man mit leben können. Wer das nicht kann, soll die Finger davon lassen. Er soll auf die Sparkasse legen, ist gut. Bankensicherungs. Und deswegen haben wir auch Sparmodelle gemacht. Die waren über den Bankensicherungsfonds abgesichert. Mhm. Kann man auch machen. Aber es ist so ein bisschen statisch. Macht allen Beteiligten nicht so wirklich Spaß, ne? Weil auch die Zinsen nicht so hoch waren und so weiter. Deswegen haben wir sehr viel, um da noch ein bisschen Ergänzung zu schaffen und auch die mitzunehmen, die kein Geld haben und die eigentlich kein Geld frei haben, haben wir diese Anrainerstrommodelle aufgelegt, die ja in diesen Bürgerbeteiligungsmodellen noch immer ausdrücklich mittlerweile genannt werden. Und das sind im Grunde genommen Stromtarife. Wir machen nur Ökostromtarife. Also wir machen die jetzt seit, glaube ich, 10 Jahren, solche Modelle. Zum Teil mit mittlerweile 300 Vertragspartnern.
Und dann bezahlt man genauso viel wie beim Ökostromlieferanten.
So, und der Ökostromlieferant bietet mir einen Tarif an und ich bezuschuss den. Und damit senke ich den, je nachdem wie viel ich zuschüsse, wenn ich dann, sagen wir mal, 10 Euro pro Monat zuschieße, sind 120 Euro im Jahr, senke ich 120 Euro, meine Stromkosten um 120 Euro im Jahr. Das sind 10 Euro pro Monat, hört sich erstmal nicht viel an. Aber wenn man sich überlegt, dass so ein Standardhaushalt, sagen wir mal, um es einfach zu rechnen, so 4.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Ich habe eigentlich mehr, ich habe zu viele Kinder zu Hause rumlaufen, das ist halt ein bisschen mehr. Aber so 4.000 Kilowattstunden, da kostet dann die Kilowattstunde 25 Cent. Ne? Dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Euro ich da im Monat, im Jahr versetzen muss. Und dann sind 120 Euro auf einmal gutes Geld. So, und zum Teil bezuschussen wir auch mehr. Je mehr ich Windparks ich da habe, desto mehr kann ich da auch reinstecken. Und das macht das interessant, weil ich dem da nämlich den Leuten, die gebe ich den Leuten einen Ökostromtarif zu nehmen, den aber so billig zu machen, dass der mit den Billiganbietern mitkonkurrieren kann oder sogar manchmal auch drunter liegt. Also als die Strompreise so hoch gingen, lagen wir auch drunter, weil wir fixe Preise hatten erstmal. Ist dann später nachgezogen, aber da war eine Zeit dann ganz schön drunter, war schön. Jetzt sind wir wieder so bei den Billiganbietern dabei, bei den Parks, die wir haben. Und das finde ich tatsächlich dann für die Leute interessant. Und das wird auch tatsächlich, wenn es in deren Bewusstsein wahrgenommen ist, dass da ein Vorteil ist, auch wahrgenommen und genutzt. So.
Also und was würdest du sagen, welches Modell wird jetzt am stärksten nachgefragt? Also die Genossenschaft, es hört sich jetzt erstmal so an, als wäre das nicht so attraktiv, weil man wirklich sich auch die Zeit nehmen muss, dass man da sich beteiligen kann.
Naja, sagen wir mal so, das Genossenschaftsmodell ist ja ein altes Modell der Arbeiterbewegung aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Interessanterweise aber auch in konservativen Kreisen immer gerne genommen, weil es ja bestimmte Mengenvorteile bietet, so sagen wir mal. Es kommt von den Einkaufsgenossenschaften her, ich glaube Edeka oder Rewe sind ja eigentlich solche Genossenschaften, und ein paar andere von diesen großen Lebensmittelkonzernen kommen ja aus so einer Geschichte heraus. Das ist immer ganz lustig, hat man gar nicht mehr vor Augen. So, und trotzdem haben die im Westen ja immer noch so in den konservativen bürgerlichen Kreisen diese negativen Toucher Genossen. Genossen sagen die Sozialisten zueinander, das ist nicht schön. Ne? So, das sagt man nicht gerne zueinander. Ne? Wie das im Osten der Republik ist, weiß ich nicht so genau. Die haben eine andere Geschichte, da war das üblicher. Ob man heute da noch so einen kleinen Widerstand hat, weiß ich nicht. Wir sehen, dass die Genossenschaftsmodelle aber im Osten leichter sich etablieren können als im Westen. Wobei die Genossenschaft, die ich am besten kenne, sitzt im Westen im Rheinland. Das ist eine Nachbaranlage zu unserer Anlage, die wir verwalten. So, und das läuft ganz gut. Die machen jetzt auch gerade neue Projekte und sind dabei und das scheint sich für die, die haben da Spaß dran. So, und so entwickelt sich das dann auch. Und das ist eine Genossenschaft, die aus einem ganz kleinen Ort reicht. Hervorgegangen ist. Ne?
Aber das Thema Strompreisbeteiligung, das hört sich ja jetzt wirklich so an, als käme das für jeden in Frage. Also für jeden Anwohner einen günstigen Ökostromtarif abzugreifen, da kann man ja gar nichts gegen sagen.
Ja, das Problem ist erstmal, ich brauche, um den anbieten zu können, ein Projekt oder Projekte, die groß genug sind. Weil wenn ich da, auch wenn es dann nur 20.000, 30.000 Euro erstmal im Jahr sind, das sind erstmal eine Verpflichtung, die ich auf Dauer eingebe und die auch sehr schnell exponentiell wachsen kann. Weil ich normalerweise nicht hingehe, ich gebe 100 Verträge raus oder 200 Verträge, mehr mache ich nicht. Das könnte ich da tun, lässt sich so nicht durchsetzen, weil es so einen schlechten Touch hat. Ne? Mhm. Deswegen ist schon mal der Ansatz. Und dann habe ich habe ein Projekt jetzt, das ist jetzt auch in Ostdeutschland interessanterweise. Meine Projekte, die gut laufen, habe ich beide in Ostdeutschland. Bei Prenzlau und Jakobsdorf, bei Frankfurt-Oder. Aber das habe ich weiter im Süden. Da haben wir jetzt Werbung gemacht. Die erste Werbung haben wir, glaube ich, 3 Verträge bisher. Seit einem halben Jahr. Obwohl der Tarif gut ist. So.
Stromtarif.
So ein Anbieter, Anrainertarif. Da passiert gar nichts. Ne? Die Leute finden es auch nicht so toll. Weiß ich nicht. Also sie finden das Projekt auch nicht so toll. Die Gemeinde ist ein bisschen kritisch damit. Eigentlich fast keine Resonanz. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, mehr ins Bewusstsein bringen, den Leuten sagen und denen auch sagen, ob der das Projekt gut findet oder nicht, ist doch völlig egal, nehmt den Vorteil. Ich meine, da muss ich dann mal die Seite wechseln und sagen, ist doch völlig egal, ob ihr das gut findet oder nicht, aber das Ding steht jetzt erstmal eine Weile da und solange es das bezuschusst, nehmt ein anderer an der Tarif und könnt sogar euch umdrehen und was im Bürgerversammlung drauf schimpfen, ist doch mal egal.
Ja.
Aber man muss sich ja nicht auf der anderen Seite so wahrhaftig sein und sich dann noch schädigen. Da darf man durchaus zwei Seelen in der Brust haben.
Ja,
nämlich das eine ist Portemonnaie und das andere ist meinetwegen Bewusstsein oder Einstellung dazu.
Na gut, also es klingt so ein bisschen nach einer Protesthaltung dann, dass ihr das...
Nee, ich glaube, dass es auch da, dass muss ich den Leuten immer wieder vortragen, was das ist. Und auch klar machen, pass mal auf, du hast keine zum Beispiel auch steuerlichen Nachteile. Ich rede immer viel von Steuern oder von jemand, der Sozialhilfe bezieht, AGE 3 oder 2 oder wie es heute heißt, hat ja immer das Problem, wenn er ein anderes Einkommen schafft, wird es ihm aufs AGE angerechnet. Den muss den Leuten klar machen, das ist in diesem Fall nicht, weil es ja kein, ich gebe dir ja kein Geld, sondern ich senke einen Preis. Den senke ich künstlich und das tue ich sogar legal. So. Und deswegen kannst du das in Anspruch nehmen, ohne dass es Auswirkungen auf die Steuer, auf die Einkommensteuer oder auf die Sozialhilfe, auf der AG 2 hat. Völlig egal.
Ja.
Hat damit einfach nichts zu tun. Und das muss den Leuten klar sein. Diese Befürchtung haben sie natürlich. Ja. Und dann müssen sie, ja, wer ist das für ein Anbieter? Das ist in diesem Fall, arbeiten wir mit Naturstrom zusammen, die wir lange kennen. Oft arbeiten wir auch mit den Stadtwerken zusammen, wo wir auch gute Erfahrungen mitgemacht haben.
Kommen wir jetzt nochmal zu dem großen Punkt, Paragraph 6 EEG. Das ist ja schon auch nochmal so, dass die Planer sowieso schon auf Bundesebene durch das Erneuerbare Energiengesetz genötigt sind, an die Gemeinde selbst eine Abgabe zu zahlen.
Nee, sind sie ja nicht. Sie können, also genötigt heißt, sie müssen es aber nicht machen. Es wird ja ihnen angeboten, also das Ziel dieses Paragraph 6 EEG ist aus dem Energiebereich heraus, aus den erneuerbaren Energien heraus, Geld in die Gemeinde zu bringen, dass die Gemeinde nicht wie die Gewerbesteuer umverteilen müssen, sondern dass sie ausdrücklich und nur zweckbestimmt ausgeben können.
Mhm.
So, ne? Also ich brauche Geld in den Gemeinden, gerade im ländlichen Bereich, weil die ja oft unterausgestattet sind, weil die Infrastrukturen nicht stimmen, weil einfach bestimmte Aufgaben in den Gemeinden nicht mehr erfüllt werden können, weil die Einnahmen nicht da sind. Gerade wenn man sich überlegt, dass ich da Windparks hatte, wir haben einen großen Windpark bei Frankfurt-Oder und das erste Projekt, das da stand, hat ja nie Gewerbesteuer abgeworfen. Insofern hatte die Gemeinde auch noch nichts, deswegen haben die auch nicht da viel davon gehalten. Das hat sich geändert. So, aber in der Interimszeit musstest du natürlich auch ein bisschen was machen. Und die sind jetzt auf die Idee gekommen, dass man quasi aus dem Energiesystem so refinanziert, die Betreiber können sich das Geld ja wiederholen, Geld in die Gemeinden schafft. Das ist gut, die Gemeinden machen da auch gute Sachen mit. Das Problem ist nur, dass sich einmal die Windparks im Moment, zumindest wo sie gerade knapp sind, damit auch liquiditätsmäßig belaste. Und der Rückfluss dauert bis zu 3 Jahre. Mal vom organisatorischen Aufwand abgesehen, da gibt es jetzt Anbieter, die das dann programmieren können und dann auch wunderbar abwickeln, musst aber wieder Geld für ausgeben, kriegst du nie wieder. So, und Geld, und es ist halt so, Geld nehmen ist seliger als Geld geben. Und Geld ausgeben hat halt den Nachteil, ich muss das vorher irgendwo eingenommen haben. Und da bin ich mittlerweile, da bin ich tatsächlich der kaufmännische Betriebsführer, der ich sage, ich halte die Daumen drauf. Die Betreiber hassen die kaufmännischen Betriebsführer, weil die immer auf dem Geld sitzen. Die immer Rücklagen schaffen wollen und immer das Geld nicht rausgeben wollen. Aber sie wissen auch, warum sie es tun, weil sie die Risiken merken. Und das finde ich den großen Nachteil von § 6 EEG, ist einfach, dass das Geld nicht schnell genug wieder zurückkommt und dass der Aufwand, um das zu machen, dann doch nicht so klein ist.
Ja.
Geldmäßig oder organisatorisch.
Okay, und dann gibt es aber auch ganze Bundesländer, die sich diese Idee zu eigen gemacht haben und sogar noch ein bisschen drauf satteln.
Ja, haben wir in Brandenburg bei den neuen Projekten das Brandenburger Windenergieabgabengesetz. Ist alles schön und gut. Wir haben da 10.000 Euro, ich weiß gar nicht, muss mal gucken, wie die Zahlen nochmal sind. Das ist, Projekt, glaube ich, projektunabhängig. Es sind mindestens 10.000 Euro, die dann auf die Gemeinden verteilt werden. Ist auch eine Idee, kann man auch machen, setzt aber einfach voraus, dass das freies Geld ist. Und die Idee, dass die Windparks viel freies Geld haben, ist eine schöne Idee. Sie stimmt auch oft, sie stimmt aber auch oft nicht. Also das hängt sehr stark tatsächlich von der Situation ab. Zum jetzigen Zeitpunkt, nach 2 Jahren windstiller Zeit oder windarmer Zeit, behaupte ich, werden viele Windparks in dieser Situation sein, das nicht wirklich zahlen zu können oder zaubern zu müssen, dass sie es hinkriegen.
Ja.
Sie werden schieben
Was
müssen.
Was macht man dann?
Schieben. Kosten verteilen, gucken oder gucken, dass man irgendwo Geld bekommt, nochmal anders aufnimmt, dass man sich irgendwo oder Rücklagen anzapft, egal wie. Weil das ist eine gesetzliche Verpflichtung, ich komme nicht drum rum. Und deswegen muss ich das machen. Also mache ich es auch. Gar keine Frage. Dass aber da die Idee dahin steht, also so ein Standardprojekt hat immer einen Überschuss von zwischen 20% und 25% aufgrund der Standardprognosen. So, diese 20 zwischen oder zwischen ja, 15 bis 25, je nachdem, wie das Projekt angelegt, damit es wirtschaftlich darstellbar ist. 2 Jahre lang mit 60%, 70% Erfüllung der Prognose. Da kann sich ein Kind, kann sich meine 8-Jährige ausrechnen, dass meine 25% da sehr schnell aufgefressen sind. So, und dann habe ich keine 10.000 Euro so einfach mehr da. Mhm. Da muss ich die schieben, muss ich den Gemeinden sagen, aber die Gemeinden haben die verplant. Und es ist gesetzliche Verpflichtung. Komme ich also nicht raus aus der Nummer, muss ich irgendwie gucken, dass ich damit hinkomme. Mhm. Und wenn ich die Windparks so geplant habe, dass die nicht mit P50, also mit dem Wahrscheinlichkeitswert 50%, sondern mit P60, P75 oder auch besser noch P90 vielleicht sogar, was kein Mensch macht, weil es einfach sehr stark schlecht gerechnet ist. Die Banken machen sowas manchmal. Weil das aber keiner so wirklich macht, hast du natürlich schon einige, die da ein bisschen Sorge haben. Ja. Also ich bin Betriebsführer, ich habe viele Sorgen, aber dafür werde ich bezahlt.
Ich glaube, dann haben wir das jetzt ausreichend beleuchtet, das Thema. Und würde ich mal sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Abschließend lässt sich festhalten, für Planer bieten sich Sparmodelle und Nachrangdarlehen als Beteiligungsangebote für Anwohnerinnen und Anwohner und interessierte Bürger an. Denn hier ist man auch mit kleinem Geldbeutel dabei. Folgen Sie gern unserem Podcast für mehr Folgen, was jetzt passieren muss.